RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Tim Korge. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dazu aufgerufen, Europa weiterzuentwickeln. Angesichts globaler Krisen müsse Europa zur Schaffung einer neuen Weltordnung beitragen, sagte die CDU-Politikerin in ihrer Dankesrede zur Verleihung des Karlspreises in Aachen. Man dürfe weltweite Entwicklungen nicht nur abwarten, sondern müsse die Dinge selbst in die Hand nehmen. Konkret nannte von der Leyen unter anderem die Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik. Die US-Regierung hat Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das die Zollaufschläge von US-Präsident Trump für ungültig erklären soll. Zuvor hatte ein Bundesgericht die Zollpolitik von Trump blockiert und fast alle von ihm verhängten Zollaufschläge aufgehoben. Zur Begründung hieß es, Trump könne sich nicht auf ein Notstandsgesetz von 1977 berufen. Solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom US-Kongress getroffen werden. Die Bundesregierung plant eine Digitalabgabe für große Internetkonzerne wie Google und Meta. Nach Angaben von Kulturstaatsminister Weimer ist eine Gesetzesvorlage dazu schon in Arbeit. Jan Busche.
Die Abgabe sollten Plattformen zahlen, die journalistische oder kulturelle Inhalte nutzen. So hat es Weimer im Magazin Stern erklärt. Gemeint sind wohl auch Konzernportale wie YouTube oder Instagram. Weitere Details nannte er nicht. Allerdings sprach sich der Kulturstaatsminister für einen Abgabesatz in Höhe von 10% aus. Vorbild könnte Österreich sein. Das Land verlangt von großen Online-Plattformen, dass sie 5% ihrer Werbeeinnahmen abführen.
Das israelische Militär hat seine Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt. Dabei sind nach palästinensischen Angaben 44 Menschen getötet worden. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Das israelische Militär äußerte sich nicht konkret zu diesem Angriff. In einer Pressemitteilung hieß es lediglich, dass die Armee ihre Operationen gegen Terrororganisationen im gesamten Gazastreifen fortsetze. Dabei seien bei Luftangriffen Terroristen angegriffen und eliminiert worden.
Der Berliner Mieterverein hat Änderungen an der Mietpreisbremse gefordert. Laut Vereinsgeschäftsführerin Werner gibt es zu viele Ausnahmen. So gelte die Mietpreisbremse etwa nur für Wohnungen, die bis 2014 fertiggestellt wurden. Allein in Berlin seien in den letzten Jahren aber im Schnitt 15.000 neue Wohnungen pro Jahr entstanden. Der Mieterverein begrüßt jedoch, dass der Bund die Mietpreisbremse bis Ende 2029 verlängern will. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht stark bewölkt oder bedeckt, von Prignitz bis Havelland gelegentlich örtlich Regen, Tiefstwerte 14 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 18 und in Ludwigsfelde 21 Grad. Morgen viele Wolken und örtlich etwas Regen bei 23 bis 26 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Für Sie im Studio Stefan Oschert. Guten Tag. Europa müsse unabhängiger werden und sich weiterentwickeln. Das sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in ihrer Dankesrede in Aachen. Dort ist der CDU-Politikerin heute der Karlspreis verliehen worden. Aus Aachen Thomas Wenkert.
Europa ist mein Leben. Das war der erste Satz von Ursula von der Leyen heute bei der Verleihung. Und dann betonte sie vor allem die gemeinsamen europäischen Werte. Als Europäerinnen und Europäer seien alle Generationen nicht nur durch gemeinsame Träume, sondern auch durch gemeinsame Albträume verbunden. Europa müsse jetzt noch unabhängiger werden, forderte die Präsidentin der EU-Kommission. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umwälzungen zusehen.
Was wir einst als internationale Ordnung für selbstverständlich hielten, hat sich innerhalb kürzester Zeit in internationale Unordnung verwandelt. Die Welt ist erneut geprägt von imperialen Mächten und imperialen Kriegen, von autoritären Mächten, die bereit sind, unsere Differenzen und Abhängigkeiten schonungslos auszunutzen.
Dafür gäbe es kein eindrücklicheres Beispiel als Putins brutalen und skrupellosen Krieg gegen die Ukraine, und deshalb müsse die EU auch mehr Geld für die Verteidigung bereitstellen. Gegen diese Aufrüstungspläne gab es am Rande der Verleihung auch Proteste. Unterstützt wurde die neue Karlspreisträgerin von Bundeskanzler Friedrich Merz. Er versprach in Aachen, dass Deutschland mit aller Entschlossenheit bereitstehe. Deutschland werde die Ukraine weiter unterstützen, militärisch, aber auch politisch und wirtschaftlich.
Wir werden das Friedensprojekt Europa, das nach innen so erfolgreich war, weiterentwickeln müssen. zu einem Friedensprojekt auch nach außen. Und dazu gehört unsere historische Aufgabe, Europa so stark zu machen, dass es den Frieden auf unserem Kontinent wiederherstellen und die Freiheit auf Dauer sichern kann.
Merz betonte, dass Deutschland beim kommenden NATO-Gipfel im Juni zu weitreichenden Beschlüssen bereit sei. Von der Leyen rief in ihrer Rede auch zu einer Stärkung der europäischen Wirtschaft auf. Die EU verfüge über eine soziale Marktwirtschaft, die die Grundlage bilde für Wohlstand und Lebensqualität. Europa verfüge über ein anerkanntes Bildungssystem und Hochschulen. Das müsse noch stärker gefördert werden.
Die zweite Priorität lautet, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum der Erneuerung Europas zu rücken. Europa hat alles, um eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft von morgen zu übernehmen. Ein Binnenmarkt, der Chancen für Erfolg und Wachstum eröffnet.
In seiner Festrede wünschte der spanische König Felipe von der Leyen, dass der Karlspreis den europäischen Geist stärke und dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch stärker zusammenarbeiten. Der diesjährige Karlspreis ist zum ersten Mal mit 1 Million Euro dotiert. Preisträgerin Ursula von der Leyen möchte das Geld unter anderem an 2 Projekte weitergeben. An eine Organisation, die Kinder aus der Ukraine sucht, die entführt und nach Russland verschleppt worden sind, und an eine Initiative, die traumatisierten Kindern in der Ukraine hilft.
Der Bericht von Thomas Wenkert aus Aachen. Kulturstaatsminister Weimar will US-amerikanische Digitalkonzerne besteuern, das sagte er dem Stern. Einzelheiten von Sabine Henkel aus unserem Hauptstadtstudio.
Es geht um Google, Meta und andere digitale Plattformen mit journalistischen und kulturellen Inhalten, hauptsächlich US-amerikanische. Sie sollen in Zukunft in Deutschland Steuern bezahlen. Kulturstaatsminister Weimar spricht im Stern von einem Plattform-Soli. Er verweist darauf, dass die Konzerne in Deutschland Milliardengewinne machen und von der kulturellen Leistung und Infrastruktur des Landes profitieren, sich aber den Steuern weitgehend entziehen. Deshalb schlägt Weimar eine Abgabe von 10% vor und verweist auf Österreich. Dort gibt es bereits eine Digitalabgabe. Für die Nutzer von Google oder Meta habe es dort keine relevante Preissteigerung gegeben. Die schwarz-rote Koalition hat im Koalitionsvertrag vereinbart, eine solche Abgabe zu prüfen. Der Kulturstaatsminister treibt das jetzt voran und hat zunächst Vertreter der betroffenen Konzerne zum Gespräch eingeladen.
Ins Ausland. Ein Gericht in New York hat die Zölle und bilateralen Abkommen von US-Präsident Trump gestoppt. Begründung, der Kongress sei zuständig. USA-Korrespondentin Nina Barth mit Einzelheiten.
US-Präsident Donald Trump hat seine Befugnis überschritten. Das ist das Urteil des für internationalen Handel zuständigen Gerichtes in New York. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein, teilten die 3 Richter mit. Das Gericht hat nun angeordnet, die betreffenden Zölle vorerst aufzuheben. Es geht um Zölle, die Trump gegen fast alle Handelspartner der USA verhängt hat, auch die EU, und um Abgaben, die er auf bestimmte Waren aus China, Mexiko und Kanada erhoben hat. Das Gerichtsurteil bedeutet aber nicht, dass die Zölle sofort außer Kraft gesetzt sind. Die Regierung hat bis zu 10 Tage Zeit, um das Verfahren zur Aufhebung der Zölle abzuschließen. Die US-Regierung hat bereits Berufung eingelegt. Trump hatte sich bei seinen Zöllen auf ein Notstandsgesetz von 1977 berufen.
Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen hat es nach palästinensischen Angaben viele Tote gegeben. Aus Tel Aviv dazu Korrespondent Julio Segador.
Bilder in den sozialen Medien zeigen einen riesigen Krater im Flüchtlingslager Al-Buraj. Hier sollen palästinensischen Angaben zufolge im Morgengrauen bei einem israelischen Luftangriff 27 Menschen getötet worden sein. Das israelische Militär äußerte sich nicht konkret zu diesem Angriff. In einer Pressemitteilung hieß es lediglich, dass die Armee ihre Operationen gegen Terrororganisationen im gesamten Gazastreifen fortsetze. Dabei seien bei Luftangriffen Terroristen angegriffen und eliminiert worden. Insgesamt sollen heute nach palästinensischen Angaben bei israelischen Luftschlägen bereits über 50 Personen getötet worden sein. Weiterhin angespannt ist die Versorgungslage im Gazastreifen. Am Morgen wurde das 3. Verteilzentrum der umstrittenen Stiftung GHF nahe dem Netzarim-Korridor in Betrieb genommen. Dieser Korridor trennt den Norden und den Süden des Gazastreifens. Erst gestern hat es mindestens 2 Tote bei Plünderungen in einem Warenlager gegeben. Trotz der angespannten militärischen Lage wird weiter über einen möglichen Waffenstillstand verhandelt. Medienberichten zufolge hat der US-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten, Witkoff, einen neuen Vorschlag präsentiert, der eine 60-tägige Waffenruhe vorsieht. Demnach sollen 10 Geiseln in 2 Schritten innerhalb einer Woche freigelassen, zudem 18 Leichname toter Geiseln nach Israel überführt werden. Im Gegenzug soll sich Israel bereit erklären, weitere palästinensische Häftlinge freizulassen.
Der Bericht von Julio Segador aus Tel Aviv. Im Schweizer Kanton Wallis droht nach dem Abbruch eines Gletschers eine Flutwelle. Das Bergdorf Blatten ist unter Eis und Geröll begraben worden. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel weiß mehr.
Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde es dem Gletscher zu viel. Unter der Last von gut 9 Millionen Tonnen Fels und Geröll, die in den vergangenen Tagen vom darüberliegenden Berg auf das Gletschereis gestürzt waren, kam es zum befürchteten großen Abbruch. Eine gigantische Lawine aus Eis, Stein und Schlamm donnerte in einer riesigen Staubwolke nach unten und zerstörte einen großen Teil des Dorfs Blatten im Lötschental. Raphael Majora, Naturgefahrenchef des Kantons Wallis.
Jetzt ist dieses Worst-Case-Szenario geschehen. Das bedeutet, die 3 Millionen Kubik Blöcke, die auf den Gletscher gegangen sind, sind alle unten gekommen mit dem Gletscher.
Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner von Blatten hatten ihre Häuser schon in der vergangenen Woche vorsorglich verlassen müssen und waren in Sicherheit. Eine Person werde jedoch seit dem Gletschersturz vermisst, sagte der Sprecher des Krisenstabs Matthias Ebener. Ein Care-Team sei vor Ort, um die betroffenen Menschen psychologisch zu unterstützen. Der Gemeindepräsident von Blatten, Matthias Bellwald, versuchte den Menschen Mut zu machen und wandte sich bei der Medienkonferenz direkt an die Blattnerinnen und Blattner.
Liebe Blattnerinnen, liebe Blattner, das Unvorstellbare ist heute getroffen. Wir haben praktisch das Dorf, das sichtbare Dorf, verloren.
Das Unvorstellbare ist eingetroffen, sagte er. Wir haben praktisch das Dorf, das sichtbare Dorf, verloren. Er sei froh, dass die Menschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden. Das gebe nun die Kraft für alles, was komme.
Das gibt uns die Kraft, das zu machen, was vor uns liegt. Wir haben das Dorf heute verloren, aber nicht das Herz.
Wir haben das Dorf verloren, aber nicht das Herz, so der Gemeindepräsident. Der Berg könne nicht zweimal kommen. Es werde nun das Menschenmögliche getan, damit das Dorf wieder aufgebaut wird. Der Schweizer Umweltminister Albert Rösti und Verteidigungsminister Martin Pfister haben Unterstützung der Regierung in Bern angekündigt. Man werde alles tun, um die Bevölkerung beim Wiederaufbau zu unterstützen. Die Armee sei unterwegs ins Bergsturzgebiet, um alle nötige Hilfe zu leisten, sagte Verteidigungsminister Pfister. Er sei tief betroffen. So eine Katastrophe habe man in der Schweiz noch nie gesehen. Sorgen macht den Behörden unter anderem der Fluss Lonza im Lötschental, der von der Gerölllawine teilweise zugeschüttet worden ist. Das Wasser staut sich nun, es könnte zu Überschwemmungen kommen, so Naturgefahrenchef Majora.
Das macht ein kleines See, der größer und größer wird. Und das ist ein Risiko, das wir beobachten müssen.
Es sei nicht ausgeschlossen, so Majora, dass in den kommenden Tagen möglicherweise weitere Menschen im Lötschental evakuiert werden müssten.
Der Bericht von Katrin Hondel. Hier geht's weiter mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und da geht es live zur Turn-Europameisterschaft. Heute stand das Mehrkampffinale der Frauen am Nachmittag auf dem Programm und es steht auch noch das Mehrkampffinale der Männer an. Alles beobachtet von unserem Reporter in Leipzig, Florian Winkler. Hallo nochmal nach Leipzig.
Hallo nach Berlin.
Florian, der Vor- und Rückblick mit dir. Vorausgeschaut, was ist vom Mehrkampffinale der Männer zu erwarten? Und rückblickend auf den Nachmittag, da war der Mehrkampf der Frauen überschattet von der Verletzung von Hoffnungsträgerin Helen Kettridge. Gibt es da ein Update?
Ja, da gibt es ein Update. Sie hat sich eine Verletzung an der Patellasehne zugezogen beim Sprung an dem ersten Gerät in diesem Mehrkampf. Also ganz, ganz bitter, sofort mit Beginn ja ausgeschieden. Dann wurde sie kurz hier in Leipziger Krankenhaus gebracht. Und dann ging es auch schon nach der Schnelldiagnose auf den Weg in die Heimat Richtung Stuttgart. Da sollen dann weitere Untersuchungen folgen. Bei der großen Medaillenhoffnung, sowohl im Mehrkampf war sie ja eine, als aber auch natürlich an ihrem Paradegerät, dem Stufenbarren, werden sich hier jetzt übrigens die Leipziger Messe langsam eingruft. Ja, wir haben es gerade gehört bei Astrid Kretschmer, das Mehrkampffinale der Männer steht auch noch auf dem Programm. Mit dabei zwei Deutsche, unter anderem Timo Eder, der 19-Jährige aus Ludwigsburg, der gestern Abend ja hier überraschend mit Carina Schönmeier bei der Team-Mixed-Wettkampf-Premiere Gold geholt hat. Also da war Leipzig schon mal richtig angezündet emotional. Im positiven Sinne die Halle wieder ausverkauft, heute 6.000. Und ebenfalls mit dabei der erfahrene Teamkollege Nils Dunkel, der Mann vom SV Halle im Mehrkampf, also auch mit dabei. Beide mit dem Ziel natürlich, unter die Top 10 zu kommen, wie schon in der Quali. Dunkel als 8. Eder als 9. Ist durchaus denkbar, dass das heute Abend dann auch hier in der Leipziger Messe wieder klappt. Sie starten am 1. von 6 Geräten, nämlich am Pauschenpferd. Das ist so ein bisschen das Paradegerät auch vor allem von Nils Dunkel. Da hat er Bronze gewonnen vor 3 Jahren bei der Europameisterschaft in München. Also auch eine High-WM. Das Feeling holt er sich jetzt heute ab. Beide ja noch an den Einzelgeräten auch dann in den Finals in den nächsten beiden Tagen.
Vielen Dank. Florian Winkler war das live von der Turn-Europameisterschaft in Leipzig. Und wir gehen zum Tennis. Alexander Zverev ist bei den French Open noch nicht in Topform. Für den Einzug in die 3. Runde reichte es dennoch, weil er sich gegen den Niederländer Jesper de Jong steigerte. Guido Ringel aus Paris.
Leicht war es nun wirklich nicht, ist es im Grunde aber nie bei einem Grand-Slam-Turnier. Aber dass sich der Favorit Zverev so strecken musste gegen die Nummer 88 der Welt, das war eine kleine Überraschung. Wichtig für den Hamburger letztlich aber das Weiterkommen. Die Art und Weise beinahe nebensächlich. Zverev hatte keinen guten Start in der prallen Sonne von Paris. Den ersten Satz musste er dem mutigen Mann aus den Niederlanden geben. Dann aber kam das Spiel des Alexander Zverev. Viel Druck von der Grundlinie, starker Aufschlag. De Jong konnte auf Dauer der Energie des Deutschen nur wenig entgegensetzen. Wurde zu oft zu Fehlern gezwungen. Viersatzsieg, rund 3 Stunden Spieldauer für Alexander Zverev, der damit die 3. Runde erreicht bei den French Open.
Soweit Guido Ringel. Zum Basketball. Die Würzburg Baskets komplettieren das Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga. Die Unterfranken gewannen das entscheidende Spiel bei den Löwen Braunschweig nach Verlängerung mit 97-88 und setzten sich in der Best-of-Five-Serie mit 3-2 durch. Im Halbfinale bekommt es Würzburg mit dem Hauptrundenzweiten Ulm zu tun. Das zweite Halbfinale streiten Titelverteidiger Bayern München und die Academics Heidelberg. Und noch der Blick zum Radsport. Der deutsche Radprofi Nico Denz hat dem deutschen Top-Team Red Bull Bora Hansgrohe einen bislang enttäuschenden Giro d'Italia gerettet. Denz gewann heute die 18. Etappe und sicherte seiner Mannschaft den ersten Tageserfolg bei der Italien-Rundfahrt. Das rosa Trikot trägt weiter der Mexikaner Isaac Del Toro. Der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Sie heißen Kapkobras, schwarze Mambas, Puffottern. In Südafrika gibt es viele Schlangenarten, deren Gift auch für Menschen lebensgefährlich ist. Wer gebissen wird, muss so schnell wie möglich mit einem Antiserum behandelt werden, wenn es denn eines gibt. Das Nationale Gesundheitslabor Südafrikas hat die Produktion von Gegengiften für Schlangen, Skorpion und Spinnenbisse schon vor einiger Zeit einstellen müssen. Ein Albtraum, wenn man über die Folgen nachdenkt. Stefan Überbach, unser Korrespondent für das südliche Afrika, hat erkundet, welche Gefahr das für die Menschen in der Region bedeutet.
Steve Meegan sieht genauso aus, wie man sich einen südafrikanischen Schlangenjäger vorstellt. Tätowierte Unterarme, kahl rasiert, braun gebrannt. Kein Wunder, schließlich ist er in der Provinz Western Cape rund um die Millionenmetropole Kapstadt ziemlich oft unterwegs.
Normalerweise läuft das so, dass mich jemand anruft und sagt, ich habe hier eine Schlange. Als erstes frage ich, wo ist die Schlange? Das ist das Wichtigste. Dann sage ich, haltet euch von der Schlange fern und bringt die Kinder und die Haustiere in Sicherheit. Dann lasse ich mir das Tier beschreiben. Ist es lang und braun oder dunkel und dick? Wenn es eine Giftschlange ist und ein Schlangenfänger gebraucht wird, dann machen wir uns auf den Weg. Wir verwenden natürlich Werkzeuge und nicht die bloßen Hände. Wir haben Schlangenhaken und Schlingen. Ich fahre raus, stelle fest, wo die Schlange ist, fange sie ein, stecke sie in einen Eimer und setze sie im nächstgelegenen Grünstreifen aus.
Auf rund 1100 Einsätze kommt der professionelle Schlangenjäger Steve Meegan im Jahr. Den Job macht er seit 1991. Gebissen wurde er noch nie. Dabei hatte er als Kind aus Versehen mal eine hochgiftige Schlange in der Hand.
Ich wollte in den Garten gehen, wie es jeder kleine Junge tut, habe nach Sachen gesucht, mit denen man spielen kann, und Olivennattern gefunden, die harmlos sind. Ich hob sie auf, spielte mit ihnen und legte sie wieder unter ihren Stein zurück. Ein paar Tage später war ich wieder da, gucke unter den Stein, nehme die Schlange in die Hand und die hatte auf einmal eine Haube. Es war eine Kapkobra, die meine kleine Olivennatter gefressen hatte. Ich habe die Schlange vorsichtig auf den Boden gesetzt, habe im Haus meine Unterwäsche gewechselt und bin dann in die Bibliothek gegangen, um die Sache sehr viel ernster zu nehmen.
Mehr als 170 Schlangenarten gibt es in Südafrika. Einige davon sind für Menschen lebensgefährlich.
Sorgen machen uns die Puffotter, die Baumschlange und die Kapkobra. Diese drei sind eine echte Bedrohung. Sie sind auch die giftigsten auf dem afrikanischen Kontinent.
Dazu kommen dann noch die schwarze Mamba und die Mosambik-Kobra, die ihr Gift 2,5 Meter weit spucken kann. Ein Biss dieser Schlangen kann innerhalb kürzester Zeit im Körper schwere Schäden anrichten oder zum Tode führen, wenn nicht so schnell wie möglich ein Gegengift gespritzt wird.
Die Zeit ist definitiv von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie zum Beispiel von einer Kapkobra gebissen werden, leiden Sie im Schnitt etwa eine Stunde später unter Atemnot. Man hat also nicht viel Zeit. Deshalb ist es wichtig, dass man die Notrufnummern auf seinem Handy gespeichert hat. Und deshalb sollte Aufklärung in den Schulen stattfinden. Die Zeit ist das A und O. Auch bei einer Puffotter, deren Gift viel langsamer wirkt, aber sehr zerstörerisch ist. Je länger es dauert, bis der Biss behandelt wird, desto mehr Schaden richtet es an.
Und hier fangen die Probleme an. Denn in Südafrika sind genau diese Medikamente knapp. Auch die Antiseren für Skorpionstiche und Spinnenbisse. Das staatliche Gesundheitsinstitut hat die Herstellung schon vor Monaten eingestellt. Die eingelagerten Vorräte sind inzwischen so gut wie aufgebraucht. Als Grund gibt die Behörde unerwartete Stromabschaltungen an. Außerdem würden die Labore und die Produktionsanlagen der Impfstoffhersteller renoviert. Und die Arbeiten dauerten leider sehr viel länger als gedacht. Die Parlamentsabgeordnete Michelle Clark von der zweitgrößten Regierungspartei Democratic Alliance, DA, ist fassungslos, dass es für solche Fälle keinen Plan B gibt.
This crisis is reportedly due to load shedding and renovations at the South African vaccine producers.
Dabei hätte doch von Anfang an sichergestellt sein müssen, dass die Herstellung trotz der Stromabschaltungen weitergeht und dass die Renovierungsarbeiten die Produktion nicht stören. Und es ist sehr besorgniserregend, dass solche Maßnahmen anscheinend nicht ergriffen worden sind.
Die Folgen dieser Versorgungskrise können tödlich sein, nämlich dann, wenn jemand von einer Giftschlange gebissen oder von einem Skorpion gestochen werden sollte und nicht rechtzeitig behandelt werden kann.
The shortage of antivenom poses a risk to everyone.
Der Mangel an Gegengift ist eine Gefahr für alle Menschen in Südafrika, besonders auf dem Land. Das Risiko für dauerhafte Gesundheitsschäden und den Tod von Menschen, weil Bisse nicht behandelt werden können, darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Auch Steve Meegan wirft der Regierung Missmanagement vor und erinnert daran, dass Südafrika früher bei der Herstellung von Antiseren international führend war.
Südafrika hat früher zwei Arten von Gegengift hergestellt, darunter ein mehrfach wirksames für die Schlangen, die wir hier haben, aber auch für Schlangen, die in Indien vorkommen und weiter nördlich in Afrika. Unser Gegengift war das Beste. Andere Länder kauften bei uns ein.
Ortswechsel. Die Swahili Safari Lodge liegt in der Provinz Limpopo, mehr als 1600 Kilometer nordöstlich von Kapstadt. Nach Johannesburg sind es 2 Stunden mit dem Auto. Ranger Ross fährt mit seinem offenen Jeep Urlauber durch den südafrikanischen Busch. Unzählige Tierarten leben hier. Viele sind eher harmlos, andere dagegen nicht.
In terms of venomous species in this area,
drei Arten von Giftschlangen habe ich in dieser Gegend schon gesehen. Die Puffotter, die Vogelnatter und die schwarze Mamba. Für Menschen können die tödlich sein.
These are species that are potentially lethal to humans.
Vor allem dann, wenn nicht sofort mit der Behandlung begonnen und der Patient innerhalb kürzester Zeit aus der abgelegenen Wildnis in ein Krankenhaus transportiert werden kann.
Once venom is in a person's system, there is literally nothing you can do to get it out.
Denn ein Schlangengift erstmal im menschlichen Körper ist, dann kann man buchstäblich nichts tun, um es wieder herauszubekommen. Hier draußen sollte man als erstes die Wunde versorgen und ich würde dann per Funk unser Büro informieren, damit sofort ein Rettungswagen angefordert werden kann. Ein Schlangenbiss lässt sich nämlich außerhalb eines Krankenhauses kaum behandeln und wir reden hier über eine Fahrzeit von mindestens einer Stunde, vielleicht sogar zwei.
Here you're looking at about an hour, maybe two.
Falls möglich, sollten der Betroffene oder seine Begleitung versuchen, ein Bild von der Schlange zu machen, weil für bestimmte Arten auch ein bestimmtes Gegengift gebraucht wird. Und das müssten die Ärzte wissen, ansonsten könnten sie den Patienten nicht behandeln. Das Risiko für Safari-Urlauber, bei einer geführten Tour durch den Busch von einer Giftschlange gebissen zu werden, hält der erfahrene Wildhüter Ross allerdings für äußerst gering. Er sagt, Schlangen hätten viel mehr Grund vor Menschen Angst zu haben als umgekehrt. Aber er wolle auch nicht den Eindruck erwecken, dass Schlangen grundsätzlich harmlos sind.
Snakebites are actually incredibly rare, even for someone like me. I've spoken.
Schlangenbisse sind eigentlich extrem selten, selbst für Leute wie mich. Ich habe mit Ranger-Kollegen gesprochen, die so etwas noch nie erlebt haben. Aber es kann passieren. Dann muss man schnell erste Hilfe leisten und mit einer Bandage die Blutung stoppen. Es gibt verbreitet die Vorstellung, dass man die Bisswunde auch abbinden muss. Bloß nicht. Wenn man die Blutzufuhr abschneidet, macht man es in vielen Fällen nur noch schlimmer. Wichtig ist, die betroffene Person so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen. Und selbst wenn man ein Gegengift zur Verfügung hätte, sollte man es niemals selbst verwenden. Denn wenn man damit etwas falsch macht, kann das für Bissopfer sogar tödlich sein. Niemand hier ist dafür ausgebildet. Man muss ein Arzt sein.
Zurück in Kapstadt bei Schlangenjäger Steve Meegan. Auch er glaubt nicht, dass sich Safari-Touristen und Südafrika-Urlauber angesichts des Gegengiftmangels Sorgen machen müssen.
Aber man sollte besonders vorsichtig sein. Wenn man in ein Land wie Südafrika reist, ist es gut, die örtlichen Notrufnummern zu kennen und sie auf dem Handy zu haben, falls etwas passieren sollte.
Local emergency numbers and have them on your phone in case anything should happen.
Fast genauso gefährlich wie die Knappheit bei wichtigen Antiseren sind nach Ansicht des Experten die enormen Wissenslücken, wenn es um den richtigen Umgang mit giftigen Tieren geht. Das gilt für Touristen genauso wie für Einheimische. In Ländern wie Südafrika, sagt Steve Meegan, sollte die entsprechende Aufklärung schon in der Grundschule zum Lehrplan gehören.
Ich glaube, dass jedes Kind wissen sollte, bevor es die Grundschule verlässt, was in seinem Garten lebt und es möglicherweise verletzen könnte. Es ist eine ernste Sache.
Außerdem sieht Steve Meegan die staatlichen Gesundheitsbehörden in der Pflicht, mehr Informationen bereitzustellen, damit die Menschen für den Fall der Fälle gerüstet sind.
Simple things like emergency numbers, for example.
Leider fehlt es an so einfachen Dingen wie Notrufnummern oder Schildern, auf denen die gefährlichen Schlangen in der Gegend abgebildet sind. Das würde Leben retten. Es sind nämlich schon Menschen gestorben, weil sie nicht wussten, was sie tun sollten, nachdem sie gebissen wurden.
We have had people pass away because they didn't know what to do after being bitten.
Ein schneller Ausweg aus der akuten Versorgungskrise ist nicht in Sicht, denn die Herstellung von Gegengiften ist aufwendig. Erst müssen Giftschlangen regelrecht gemolken und die gewonnenen Gifte größeren Tieren wie Kühen oder Schafen gespritzt werden, die dann Antikörper entwickeln, aus denen schließlich die Medikamente entstehen. Ein Prozess, der sehr viel Zeit braucht.
Wenn man eine Schlange melkt und das Gift als Rohprodukt hat, dauert die Arbeit 5 Jahre. Man kann davon Vorräte anlegen und dann mit der Gegengiftproduktion beginnen. Verteilt wird das Antiserum von den Krankenhäusern. Aber oft weiß das medizinische Personal nicht, wie es damit umgehen soll. Wir brauchen also Gegengiftbanken, die von Fachleuten in jeder Provinz des Landes betrieben werden, wo es Vorräte gibt, die dahin gebracht werden, wo man sie braucht.
Unter südafrikanischen Experten ist inzwischen von einem regelrechten Albtraum die Rede, von einer Gesundheitskrise, die viele Menschen das Leben kosten kann. Die Herstellung von Gegengift im eigenen Land muss deshalb unbedingt wieder anlaufen, verlangt die Parlamentarierin Michelle Clark.
Die Produktion ist schließlich kein schneller Prozess. Deshalb darf kein einziger Tag vergeudet werden, um wieder in die Spur zu kommen.
Sagt die Politikerin Michelle Clark in der Reportage von Stefan Überbach. Schlangenbisse in Südafrika sind gefährlich. Dem Land geht das Gegengift aus.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns aktuell keine Meldungen über größere Störungen vor. Stadtverkehr Berlin-Kreuzberg. Die Reichenberger Straße ist zwischen Lausitzer und Ohlauer Straße in beiden Richtungen gesperrt. Wegen eines Polizeieinsatzes und in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wohlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Tim Korge. Die US-Regierung hat Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das die Zollaufschläge von US-Präsident Trump für ungültig erklären soll. Zuvor hatte ein Bundesgericht die Zollpolitik von Trump blockiert. Aus Washington Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump hat seine Befugnis überschritten. Das ist das Urteil des für internationalen Handel zuständigen Gerichtes in New York. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein, teilten die drei Richter mit. Das Gericht hat nun angeordnet, die betreffenden Zölle vorerst aufzuheben.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in Aachen den internationalen Karlspreis erhalten. In ihrer Dankesrede forderte sie, jetzt das nächste große europäische Projekt zu verwirklichen. Aus Aachen Thomas Wenkert.
Europa müsse unabhängiger werden, forderte die neue Karlspreisträgerin. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umwälzungen zusehen. Europa müsse seine Zukunft selbst in die Hand nehmen. Von der Leyen skizzierte das Bild einer weltoffenen Union, einer Union, die für Stabilität in ganz Europa sorgt. Dazu gehören, so die CDU-Politikerin, höhere Ausgaben für die Verteidigung, aber auch eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft.
Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Blatten meterhoch angestaut. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Schlimmstenfalls, so sagte ein Geologe im Radiosender SRF, könne das Wasser so weit ansteigen, dass der Damm aus dem Bergstotzgeröll kollabiere. Dann könnten starke Flutwellen oder Murgänge auch die Orte weiter unten im Lötschental bedrohen. Noch in der Nacht haben die Behörden deshalb auch in den Nachbarorten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht.
Die Freibadsaison ist in Berlin schlecht gestartet. Nach Angaben der Berliner Bäderbetriebe sind bisher nur etwa 43.500 Menschen gekommen. Im vergangenen Jahr waren es zur gleichen Zeit mehr als doppelt so viele, rund 112.000. Als Hauptgrund sieht das Unternehmen das Wetter. Außerdem werden nur noch wenige Freibäder beheizt. Neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wird Horst Steffen. Wie der Verein bestätigt hat, wird der bisherige Chefcoach des Zweitligisten Elversberg Nachfolger von Ole Werner. Tennisspieler Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris die dritte Runde erreicht. Er besiegte den Niederländer Jesper de Jong in 4 Sätzen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht stark bewölkt oder bedeckt, von Prignitz bis Havelland gelegentlich örtlich Regen, Tiefstwerte 14 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 18 und in Ludwigsfelde 21 Grad. Morgen viele Wolken und örtlich etwas Regen bei 23 bis 26 Grad. Die Zeit 18.33 Uhr. Und hier ist noch einmal der Verkehrsservice im RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Fürstenwalde Ost und Briesen liegen Gegenstände auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Reisen Sie jetzt mit uns auf die Balearen. Nicht auf eine der großen Inseln, sondern auf die kleinste bewohnte, nach Formentera. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs an Himmelfahrt. Ich bin Tina Witte. Wer Formentera besuchen möchte, muss zuerst auf die Nachbarinsel Ibiza. Von dort dauert die Überfahrt mit der Fähre rund 30 Minuten. Formentera ist noch etwas kleiner als Sylt, rund 19 Kilometer lang und an der schmalsten Stelle nur knapp 2 Kilometer breit. In höchstens 20 Minuten ist man überall und am besten erkundet man die Insel mit dem Rad. Das zumindest rät mir Manuela Sansoni, die eigentlich aus Italien kommt, aber schon seit 17 Jahren auf Formentera lebt.
When I go travel, I always try to go one step more than where all the people is going to.
Wenn ich reise, möchte ich auch etwas mehr sehen als die Orte, die alle Menschen besuchen. Weil ich immer denke, da gibt's doch noch was Interessanteres. Vor allem durch die sozialen Medien gehen auf Formentera alle Besucher an dieselben Plätze, machen die gleichen Bilder von den coolsten Plätzen, zeigen sie weiter, immer das Gleiche. Aber es gibt an diesem kleinen Ort mitten im Meer so viel anderes zu entdecken. Ich liebe diese Insel und ich möchte den Menschen zeigen, dass Formentera mehr ist als Strand. Formentera ist nicht Strandbars und Mojito.
I had to show people Formentera is not just beaches. Formentera is not Chiringuito and Mojito.
Deshalb bietet sie Radtouren über die Insel an. Und das mit den Rädern von Bartolomé Torres. Vor einigen Jahren hat er begonnen, E-Bikes zu vermieten und war damit einer der ersten auf der Insel. Auch er möchte die Entwicklung des Tourismus ein wenig in eine andere Richtung lenken. Weg vom bloßen Strandurlaub. Und nicht nur das. Auch die zunehmende Zahl der Touristen sieht er als ein Problem.
Hier gab es früher nur einige Hotels. Später ist eine Regelung herausgekommen, dass jeder, der einige Häuser hatte, diese zu touristischen Aufenthaltsorten machen konnte. Wo wir also vorher 25.000 Betten hatten, hat sich die Zahl verdoppelt. Und die Insel ist noch nicht auf so, so viele Menschen vorbereitet. Was wir also an Idyllischem, an Schönem hatten, das verlieren wir langsam. Viele Leute sagen, Formentera ist nicht mehr das, was es mal war. Das Formentera aus den 80ern, 70ern und dem Anfang der 90er Jahre war viel schöner als das Formentera von 2024, weil es überfüllt ist.
Das gilt in der Hochsaison auch für den kleinen Ort Espujols im Norden. Hier findet man die meisten Hotels der Insel, Gästebetten, Ferienanlagen, Restaurants, Bars und Diskotheken. Und hier starten wir auch unsere alternative Tour. Auf E-Bikes mit dicken Reifen führen Manuela und Bartolomé unsere kleine Gruppe zum ersten Ziel, nicht weit entfernt. Ein kegelförmiger Wehrturm, der auf der Landzunge Punta Prima über dem Meer thront.
In the 18th century we had the first fixed population.
Im 18. Jahrhundert wurden die Menschen, die hier lebten, ständig von Piraten bedroht. Das Leben war sehr unsicher hier. Und so baute man diese Türme als Aussichtspunkt aufs Meer. Wenn dann Gefahr drohte, konnten sich die Bewohner rechtzeitig in die Kirche retten, die wie eine Festung war.
The population was going to be in the church, because the church is like a security church.
4 von diesen Türmen sind in Sichtkontakt auf der Insel verteilt. Dieser hier von Punta Prima ist der größte. Weiter geht es über holprige Feldwege, vorbei an üppigen Rosmarinbüschen und Thymiansträuchern, an felsigen Buchten und durch kleine Pinienwälder.
It's good for us because it's not so hot.
Es ist gerade gut für uns, weil es nicht so heiß ist. Es ist etwas kälter, weil wir die letzten 2 Tage ein wenig Regen hatten. Und das ist hier wirklich etwas Besonderes, denn es regnet niemals auf der Insel. Das ist das Problem, denn alles ist sehr, sehr trocken. Und es war gut, dass es etwas Regen gab. Dann wird gleich alles etwas grüner.
Die Wasserversorgung war schon immer ein großes Problem auf der Insel, die ohne Süßwasserquellen oder Grundwasser auskommen muss. Das Leitungswasser in den Dörfern und Hotels stammt aus der Meerwasserentsalzung. Aber auf das Land liefern ergänzend auch Tankwagen das Wasser. Wir kreuzen eine der nur 3 Straßen, die es auf der Insel gibt und verschwinden dann gleich wieder in einem kleinen Wäldchen, in dem es über Stock und Stein geht. Und dann wieder Äcker, umgeben von den hier so typischen Trockenmauern, die gleich mehrere Funktionen haben. Sie begrenzen die Besitztümer und schützen die Anpflanzungen vor dem Wind. Und es sind die Steine, die man erst mühsam aus dem Boden entfernen muss, um überhaupt etwas anpflanzen zu können.
Überall begegnen uns in der Landschaft eigentümliche Feigenbäume, die nicht in die Höhe, sondern in die Breite wachsen. Die weit ausladenden Äste werden durch Holzpfeiler gestützt.
Das war das Gold für die Insel. Es gab hier nichts zu essen. Die Bäume wurden so beschnitten, dass sie in die Breite wachsen. Das war zum einen gut, weil eine flache Baumkrone widerstandsfähiger gegen starken Wind war. Und außerdem gab es gleich auch noch ein wenig Schatten für die Schafe und Ziegen. Und für die Ernte war es auch leichter.
Wir radeln weiter, wieder in Nähe des Meeres. Durch die zerklüftete Form hat die kleine Insel 69 Kilometer Küste zu bieten, die sehr abwechslungsreich sind. Mal felsige Buchten mit Kalksteinwänden, mal feiner Sandstrand. Und überall sehen wir die traditionellen kleinen Bootshäuser, die eher Bretterverschläge sind. Auf hölzernen Schienen können die Fischerboote aus dem Wasser gezogen werden und finden Schutz unter Zweigen und Brettern vor dem Salzwasser. Durch Dünen fahren wir zum Mijón im Süden Formenteras. Es ist ein 5 Kilometer langer Sandstrand mit kleinen felsigen Abschnitten, der auch gerne von den Einheimischen genutzt wird. Sie haben dafür gesorgt, dass hier kein Campingplatz für Touristen entsteht. Zumindest ein kleiner Sieg, sagt Bartolomé.
Es gibt ein sehr großes Bewusstsein und die Politiker wissen vollkommen, dass wir auf einem sehr gefährlichen Weg sind. Also ist Formentera Eco entstanden. Es hat verschiedene Ideen gegeben, mit denen man versucht hat, mehr Regeln durchzusetzen. Aber das ist nicht so einfach, denn du kannst nicht einer Person sagen, du kannst nicht kommen. Aber alles hat eine Grenze, also muss man die Grenze kennen. Und wenn es voll ist, ist es voll. Formentera Eco ist ein Projekt, mit dem sie den Zutritt für Autos regeln. Es gibt eine Höchstzahl und wenn die überschritten wird, kommt man eben nicht mehr rein.
Das will ich mir noch mal genauer erklären lassen. In der Hauptstadt der Insel San Francisco treffe ich Elena Frias. Sie arbeitet als Guide und gleichzeitig auch in der Verwaltung der Polizei.
We started in 2019.
Wir begannen 2019 mit der Begrenzung der Fahrzeuge, die von Ibiza und Mallorca auf die Insel kommen dürfen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl, je nachdem, woher man kommt. Jedes Jahr wird diese Zahl um 2% reduziert und man muss auch eine Gebühr zahlen. Im Moment beträgt der Preis für bis zu 5 Tage 30 Euro. Und Mietwagen, die nicht von Formentera kommen, sind gar nicht erlaubt.
It's 30 Euro. And no rental cars from outside the island are allowed inside Formentera.
Wir stehen auf einem Platz in der Fußgängerzone, umgeben von Bars, Restaurants, Galerien, ein paar alten Bäumen und mittendrin die massige, schlichte, weiße Wehrkirche, von der wir schon auf unserer Radtour gehört hatten.
This church was built in the 18th century.
Die Kirche wurde im 18. Jahrhundert gebaut und wie man sieht...
Hier ist der Verkehrsservice im rbb24-Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der B5 Berlin-Friesack. Zwischen Nauen-Ost und Abzweig Neukammer sind Leute auf der Fahrbahn.
Die Kirche wurde im 18. Jahrhundert gebaut und wie man sieht, ist sie sehr massiv und diente vor allem der Verteidigung. Hier sollte die Bevölkerung Formenteras Schutz finden. Die wenigen Menschen, die zu dieser Zeit hier lebten, waren in ständiger Gefahr vor Angriffen. Deshalb sind die Mauern der Kirche sehr dick. Und sehen Sie die Löcher weiter oben? Sie dienten als Schießscharten oder um kochendes Öl unten auf die Feinde zu schütten. Die Tür ist aus schwerem Eisen, damit niemand hineinkam.
You see, the door is made of a very strong metal, so they would not be able to trespass it.
Es war viele Jahrhunderte ein schweres Leben für die Bewohner auf Formentera. Ein Blick in die Geschichte.
Das versiegende Grundwasservorkommen, Krankheiten und ständige Angriffe führten im 16. Jahrhundert dazu, dass niemand mehr auf der Insel lebte. Erst im späten 17. Jahrhundert wurde Formentera erneut von Ibiza aus besiedelt. Verantwortlich dafür war der Kapitän Marc Ferrer. Als die Weizenreserven auf Ibiza knapp wurden, schaffte er es mit großem persönlichem Einsatz, eine rettende Fracht mit dem Grundnahrungsmittel zu importieren. Als Belohnung erhielt er vom König einen Teil des Landes um das heutige San Francisco. Der größte Teil Formenteras blieb in den Hemden der Familie von Marc Ferrer. In kurzer Zeit begann er, Grundstücke an Privatpersonen zu vergeben, mit der Verpflichtung, sie für den Anbau nutzbar zu machen. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts lebte die Bevölkerung mühsam von Landwirtschaft, Fischen und der Gewinnung von Salz. Die harten Lebensbedingungen und die wachsende Bevölkerungszahl zwangen viele Einwohner zur Emigration, meist nach Amerika oder Kuba. Erst in den 1960er und 70er Jahren öffnete sich mit der Entwicklung des Tourismus eine neue Einnahmequelle.
Und die Hippie-Bewegung entdeckte die Insel für sich. Hunderte Blumenkinder aus aller Welt ließen sich auf der Insel nieder, nicht nur zur Freude der Einwohner. Inzwischen ist die Hippie-Zeit, die die Insel weltweit bekannt gemacht hat, vorbei. Aber das Hippie-Image wird gepflegt und ist bei Besuchern nach wie vor beliebt. Ein Bummel durch die Gassen führt an vielen Geschäften mit gehobener Hippie-Mode und Kunsthandwerk vorbei. In kleinen Galerien stellen die Künstler der Insel oder die, die nur für einige Wochen hier arbeiten, ihre Werke aus. Wir verlassen San Francisco, diesmal mit dem Auto. Elena möchte mir noch zwei prägnante Orte zeigen. Unser erstes Ziel liegt weit im Osten. Dort erhebt sich am Ende der Insel, am Rand der Steilküste, ein imposanter Leuchtturm.
We're here in the highest point of the island, okay? This is called Faro de la Mola, which is inside of the town of La Mola.
Wir sind hier auf dem höchsten Punkt der Insel. Das ist der Faro de la Mola. In der Stadt La Mola. Es ist eine kleine Stadt, in der viele Einheimische leben. Es ist einer von drei Leuchttürmen auf der Insel. Mit 150 Metern über dem Meer ist er der höchste. Er steht auf einem Cliff mit vielen Höhlen und es ist sehr gefährlich, darauf herumzugehen. Man kann aber den Leuchtturm besuchen und sich die Instrumente ansehen, die viele Jahre benutzt wurden, als der Leuchtturm noch per Hand betrieben wurde. Jetzt läuft natürlich alles automatisch, aber bis in die 1970er Jahre gab es einen Leuchtturmwärter, der hier die Lichter bediente für die Schiffe, die nach Formentera kamen.
Und auch wenn das hier genauso ein Ort ist, den alle Besucher der Insel aufsuchen und fotografieren, es lohnt sich dennoch. Die Aussicht vom Leuchtturm auf das Mittelmeer ist großartig. Und es muss wunderbar sein, hier den Sonnenauf- oder Untergang zu erleben. Aber das schaffen wir heute nicht mehr, denn es geht schon wieder zurück in den Norden. Dort liegen im nachmittäglichen Sonnenlicht die Salinen von Formentera. Bevor der Tourismus Einzug hielt, waren sie die wichtigste Einnahmequelle. Es sind große, durch flache Steinmauern abgetrennte Becken und Kanäle, in denen das flache Wasser in verschiedensten Pink- und Violetttönen schimmert.
The high concentration of salt and the light will give them this color. There will be water coming from the sea and being channelized in these channels, okay?
Die hohe Salzkonzentration und das Licht ergeben diese Farben. Das Wasser kommt vom Meer und wird durch Kanäle in verschiedene Bereiche geleitet. Die verschiedenen Farbtöne entstehen durch den unterschiedlichen Salzgehalt des Wassers. Wenn das Wasser verdunstet, bleibt das Salz zurück. Der Norden hier von Formentera und der Süden von Ibiza gehören zu demselben Naturpark. Auf Ibiza wird das Salz, das produziert wird, auch verbraucht und verkauft. Es ist ein sehr hochwertiges Salz. Wir hier sagen natürlich, unser Salz hat die bessere Qualität. Ich weiß es nicht.
I don't know.
Das Salz auf Ibiza wird auch als Souvenir verkauft. Es ist eine Marke. Aber das Salz, das hier produziert wird, geht nicht hier in den Handel, sondern wird nach Nordeuropa, vor allem nach Dänemark, exportiert.
But the salt that is produced here is not consumed here in Formentera. It's sold to Northern Europe, especially Denmark, yeah.
Seine hohe Qualität verdankt es den Mineralien, die das Meerwasser bietet. Zwischen Ibiza und Formentera wächst eine der größten Neptungraswiesen der Welt. Die Posidonia oceanica ist von zentraler Bedeutung für das Meeresökosystem. Es ist eine Pflanze, die Photosynthese betreibt und einer der Hauptproduzenten von Sauerstoff, der für Fische, Schwämme, Algen und andere Meerestiere lebensnotwendig ist. 1999 wurden die Neptungraswiesen deshalb von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Ich möchte sie unbedingt einmal sehen und bin am Hafen La Savina mit Nathan Lefebvre verabredet. Der gebürtige Belgier ist schon als Kind mit seinen Eltern nach Formentera gekommen. Er taucht hier seit 20 Jahren im Meer und arbeitet im örtlichen Tauchcenter.
I started diving for more than 20 years in Formentera.
and running diving center too. Yeah, all my life in the sea.
Ein ganzes Leben im Meer, sagt er von sich und weiß viel mehr über das Mittelmeer rund um Formentera.
All this part until the south of Ibiza is marine reserve.
Das ganze Gebiet bis zum Süden von Ibiza ist geschützt. Dort haben wir das wunderbare Neptungras, die Pflanze, die dafür sorgt, dass das Wasser rund um Formentera so kristallklar ist. Aber heute ist so ein bisschen zu windig, um dahin zu fahren. Das Wasser ist schon sehr unruhig. Wir können es versuchen, wenn der Magen mitspielt, aber Seekrankheit droht. Ich weiß nicht genau, wie die Bedingungen sind.
We can try to go. I don't know exactly the conditions. Okay.
Und ganz schnell hat sich das für mich erledigt, denn mir wird schon bei nur leichtem Wellengang schlecht. Sehr schade. Aber warum darf man überhaupt in Neptungraswiesen, die unter Naturschutz stehen, mit dem Boot unterwegs sein?
To drive, we don't drive. The Posidonia is down on the bottom. Okay. That is no problem.
Beim Fahren. Wenn das Seegras unter dem Boot ist, ist das überhaupt kein Problem. Das Problem ist das Ankern. Die Anker können große Mengen Pflanzen rausreißen. Wenn also ein Boot dort einen Anker wirft, dann wird das bestraft.
Patrouillenboote kontrollieren das Gebiet, wenn in den Sommermonaten hunderte Boote und Megajachten vor den Buchten liegen.
Marine life changed quite a lot from all these years because before in a normal dive.
Das Leben im Meer hat sich stark verändert in all den Jahren. Früher hat man beim Tauchen Robben gesehen. Jetzt sind sie nicht mehr da. Man hat auch viele Schildkröten gesehen. Jetzt kann man sie vielleicht noch im Winter entdecken, weit entfernt von Formentera. Im Sommer sind einfach zu viele Boote unterwegs. Seitdem das Meer hier unter Schutz steht, kommt das Leben zwar zurück und es gibt zum Beispiel viele Tintenfische, Muränen, Zackenbarsche und Hechte, aber die Schildkröten und Robben vermissen wir nach wie vor.
What we miss is the turtles and the seals. They are not more here.
Am Hafen herrscht heute mal wieder viel Betrieb. Die Fähre hat gerade angelegt und bringt wie jeden Tag zahlreiche Tagesgäste von der Nachbarinsel Ibiza. Seit in den 1980er Jahren auch auf Formentera der Massentourismus eingesetzt hat, wurde der Insel viel von der ursprünglichen Beschaulichkeit genommen. Allerdings blieb Formentera der oft rücksichtslose Bauboom wie auf den anderen Baleareninseln erspart. Bis heute sind die Strände größtenteils nicht verbaut. Es gibt keine Hochhäuser, keine großen Hotels, keine Golfplätze und keinen Flugplatz. Und auch wenn sich das Leben auf der Insel sehr verändert hat, so ist es doch immer noch sehr lebenswert. Das sagt einer, der es wissen muss. Ich besuche Ecki Hoffmann in seiner Gitarrenbauschule in San Ferran. An den Wänden hängen E-Gitarren, Plakate von Rockkonzerten. Auf den Tischen liegen Feilen, Hobel, Sägen, Zangen. Und mittendrin in der Werkstatt steht Ecki. Die weißen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, 72 Jahre alt und schon viele Jahre hier auf der Insel.
34 Jahre und davon 10 Jahre halb Deutschland, um Geld zu verdienen und halb hier und der Rest dann nur hier.
Dass er sein Leben einmal hier verbringen wird, war eher Zufall. Der gebürtige Bremer und studierte Elektrotechniker kam 1989 erstmals als Gitarrenbauschüler nach Formentera.
In Deutschland habe ich mal Drehleierbau gemacht, so Kurse angeboten. Und dann bin ich aber als Kunde hierher gekommen, um mir einen Bass zu bauen. Und dann habe ich das nochmal gemacht. Und das hat mir so gut gefallen. Und dann wurde ich gefragt beim zweiten Mal, ob ich nicht Lehrer werden wollte hier. Und dann konnte ich nicht so richtig Nein sagen. Und dann habe ich halt Ja gesagt. Musste noch ein bisschen was lernen, aber es hat irgendwie geklappt.
3 Wochen dauert so ein Gitarrenbaukurs und dann, sagt Ecki, bringt man aus dem Urlaub nicht nur einen Sonnenbrand mit nach Hause, sondern auch ein Instrument. Zu seinen Kunden gehören viele, die sich noch einmal einen Traum erfüllen wollen.
Also ich habe größtenteils Deutsche und Schweizer, Spanier sehr wenige. Da kommen vielleicht so 3, 4 die Saison, aber mehr nicht. Und inzwischen sind das oft so Leute, die auf die Pensionierung zusteuern oder die früher in Bands gespielt haben und das Faible für die Gitarre behalten haben. Und also die älteren Semester kommen aus Deutschland. Auch junge ab und zu. die noch spielen wollen, wenn sie kommen. Es kommen aber nicht viele.
Auch heute sitzt hier ein Schüler älteren Semesters, wie Ecki sagen würde. Der 71-jährige Markus Podvosnik aus Lüneburg schmörgelt gerade an einem Holzstück.
Wir sind jetzt seit knappen 2 Wochen hier, noch eine Woche zu tun. Und da wir so weit sind und wenn mal ein Tag mit gutem Wetter kommt, lassen wir es dann auch ausfallen.
Alles ganz entspannt. Ecki denkt gern an die alten Zeiten zurück, in denen noch nicht so viele Touristen auf der Insel waren und der Ort San Ferran, in dem er seine Werkstatt hat, ein Treffpunkt für Aussteiger und Künstler war. Es hat sich viel verändert.
Ja, viele kleine Schritte, aber zusammen machen sie eine ziemlich heftige Veränderung. Wenn jemand hier 10 Jahre nicht gewesen ist, dann fällt er erstmal am Rücken, wenn er hier ankommt. Also allein die Kreisverkehre. Immerhin, wir haben noch keine Ampel. Es gibt Leute, die sagen, wenn die erste Ampel auf der Insel steht, dann fahren wir weg. Nicht. Aber jetzt auch diese Affäre mit den Chiringuitos, die irgendwie umgewandelt werden, das ist also für mich eine ganz einschneidende Geschichte. Das waren so Holzhütten am Strand, maximal 20 Quadratmeter. Und die haben dann so Getränke verkauft und ein bisschen Essen vielleicht und so. Und die sind aber nur verpachtet. Und plötzlich hat keiner von den bisherigen Pächtern den Zuschlag erhalten für das nächste Mal. Alles so irgendwelche Firmen mit viel Geld dahinter und so. Es war eine sehr unschöne Geschichte. Und jetzt 50 Quadratmeter mit eingebauten Klos und wie ein kleines Restaurant. Und der alte Charme ist eigentlich weg damit. Und das ist für mich so ein bisschen Ausverkauf.
Aber manche Dinge bleiben auch einfach. Das legendäre Restaurant von der Pepe gleich um die Ecke zum Beispiel, das gibt es noch immer. In den 1950er Jahren war das die erste Bar auf Formentera und der Treffpunkt für alle Gäste. Und, verrät Ecki, es gibt dann schon immer noch die Möglichkeit, ein schönes Plätzchen zu finden.
Der Midjord ist eigentlich nicht so touristisch, so feine Leute, weil da öfter mal Algen am Strand sind und das mögen die nicht so. Die Leute von der Insel gehen hier unten hin, Sa Plageta essen oder Sole Luna oder diese Restaurants an der Südküste. Da ist der Strand eben nicht so immer weiß und aus dem Bilderbuch. Das ist also mehr unser Strand, der Südstrand hier.
Und dann bitte ich Ecki, mir doch etwas auf einer seiner Gitarren vorzuspielen.
Oh, weiß ich nicht. Ich bin ja nur Bassist.
Aber dann greift der nur Bassist doch zu einer selbstgebauten Gitarre und spielt. Gitarrenriffs von Ecki noch im Ohr ist mein nächstes Ziel, der äußerste Norden Formenteras. Das ist die Halbinsel Estrucadors. Eine lange Landzunge aus Sand, die von Süden nach Norden immer schmaler wird. Auf der Ostseite der Strand Livant, aus feinem weißen Sand mit verstreuten kleinen Felsen und, weil der Wind häufig aus dem Osten kommt, mit stärkerem Wellengang. Auf der Westseite liegt im Schutz der Dünen der Strand Ses Illetes. Mit kleinen Inselchen, das Meer hier eher wie ein See, weniger Wind und Wellen. Weiter im Norden der Landzunge rücken die beiden Strände so nah zusammen, dass man sein Handtuch in der Mitte ausbreiten kann und sich entweder ins ruhige Wasser oder in die Wellen werfen kann. Das Meer ist kristallklar und leuchtet mit Schattierungen aus Blau und Türkis, den Neptungraswiesen sei Dank. Die Landzunge gehört zum Naturpark Ses Salines. Deshalb gibt es auch, abgesehen von wenigen kleinen Strandbuden, keine Gebäude. Es ist praktisch ein wilder Strand, der viel Platz bietet. Auch wenn die Insel nicht mehr das Paradies der Aussteiger ist, von dem Massentourismus auf den anderen Baleareninseln ist Formentera weit entfernt und außerhalb der Sommermonate ein wunderbarer Ort zum Entschleunigen. Ein wenig träumen vom Reisen an Christi Himmelfahrt. Wir waren unterwegs auf der Baleareninsel Formentera. Ich bin Tina Witte und hier geht es jetzt weiter mit dem Verkehrsservice und den wichtigsten Nachrichten des Tages.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte auf der B5 Berlin-Friesack. Zwischen Nauen-Ost und Abzweig Neukammer sind Leute auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin, Kreuzberg. Die Reichenberger Straße ist zwischen Lausitzer und Urlauer Straße in beiden Richtungen gesperrt wegen eines Polizeieinsatzes. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Straße und Edisonstraße sowie an der Wohlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. In Mögelheim ist die Straße Altmögelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Niederschönhausen auf der Blankenburger Straße ist zwischen Buchholzer und Siegfriedstraße an einer Baustellenampel wechselseitig nur eine Spur frei. Aktuell ist zur S-Bahn wegen eines Polizeieinsatzes im Bereich Lichtenberg ist der Zugverkehr der Linien S5, S7 und S75 zwischen Lichtenberg und Friedrichsfelde Ost unterbrochen. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Tim Korge. Die US-Regierung hat Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das die Zollaufschläge von US-Präsident Trump für ungültig erklären soll. Zuvor hatte ein Bundesgericht die Zollpolitik von Trump blockiert und fast alle von ihm verhängten Zollaufschläge aufgehoben. Zur Begründung hieß es, Trump könne sich nicht auf ein Notstandsgesetz von 1977 berufen. Solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom US-Kongress getroffen werden. Der Visastopp für ausländische Studierende in den USA hat bei den Hochschulen in Deutschland scharfe Kritik ausgelöst. Der Deutsche Hochschulverband erklärte, internationale Mobilität sei die Lebensader der freien Wissenschaft. Claudia Meichelbeck.
Verbandspräsident Koch sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, mit ihrem Vorgehen schadeten sich die USA selbst. Das Deutsche Studierendenwerk bezeichnete die Pläne als einen Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Das US-Außenministerium hatte am Dienstag angeordnet, dass die US-Auslandsvertretungen bis auf Weiteres keine Termine mehr für Studentenvisa vergeben dürfen. Hintergrund sind Pläne, das Verhalten der Studenten in den sozialen Medien genauer unter die Lupe zu nehmen.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angesichts der Krisen in der Welt dazu aufgerufen, Europa unabhängiger zu machen. Die geopolitischen Spannungen seien gewaltig, sagte die CDU-Politikerin bei der Entgegennahme des Aachener Karlspreises. Die Welt sei erneut geprägt von imperialem Machtstreben und imperialen Kriegen. Europa stehe daher vor der Entscheidung, auf unmittelbare Krisen zu reagieren. Unter anderem betreffe das die Verteidigungsfähigkeit. Der Berliner Mieterverein hat Änderungen an der Mietpreisbremse gefordert. Laut Vereinsgeschäftsführerin Werner hat sie zu viele Ausnahmen. Katharina Trümper, RBB 24.
Grundsätzlich begrüßt der Mieterverein, dass die Bundesregierung die Mietpreisbremse bis Ende 2029 verlängern will. Das Instrument wäre sonst in Berlin Ende des Jahres ausgelaufen. Aber es gebe zu viele Schlupflöcher, sagt Geschäftsführerin Werner. So gelte die Mietpreisbremse etwa nur für Wohnungen, die bis 2014 fertiggestellt wurden. Allein in Berlin seien in den letzten Jahren aber im Schnitt 15.000 neue Wohnungen pro Jahr entstanden. Außerdem gilt die Mietpreisbremse auch nicht für nur kurzzeitig vermietete Wohnungen.
Neuer